Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die Folge 393 ist eigentlich nur 7-mal weg von der 400. Da wissen wir immer noch nicht so ganz genau, was wir da machen wollen bei der 400. Aber ich begrüße Sie jetzt einmal zu der 393. Und ich hoffe, dass Sie uns gut empfangen können.
Heinz?
Ja, auch ich möchte alle begrüßen. Herzlich willkommen zur Folge 393. Wir haben mal wieder ein buntes Spektrum zusammengestellt und hoffe, das macht Ihnen Spaß. Und vielleicht sind auch ein paar Informationen dabei, die Sie noch nicht gehört haben. Und hinten im Westerwald sitzt der Wolfgang Rudolf.
Hinten im Westerwald?
Hinten im Westerwald.
Also was bei mir hinten ist, was anderes. Ja, unten könnte man sagen, wenn man auf die Landkarte guckt oder so etwas. Aber ich sitze nahezu im Herzen Deutschlands. Das möchte ich hier mal feststellen. Und zwar im schönen Westerwald. Das wird ja nicht nur so besungen, sondern ist auch die Realität. Deswegen begrüße ich natürlich
der
auch sehr, sehr schön
alle
die zuhören und alle die sich das wirklich angetan haben. Es gibt eine ganze Menge, die sind froh, dass wir mal nicht nur technische Themen haben. Es gibt eine Menge, die sagen, eure Kritik, die fehlt mir ein bisschen, bringt mal wieder ein bisschen mehr Gesellschaftskritik. Es gibt andere, die sagen, wir möchten auch kritische technische Dinge von euch hören. Und von all dem, dass immer die richtige Mischung zu finden, ist nicht einfach, aber wir geben uns Mühe. Nur für jeden die richtige Mischung, das schaffen wir nicht. Deswegen, wenn heute für den einen oder anderen nicht das Richtige dabei ist, ja, hört nächste Woche wieder rein und so weiter.
Ja, ich möchte eigentlich zu Beginn mal sagen, dass man Spaß haben kann, dass man in seinem Leben etwas gemacht hat, wo man sich nicht für schämen muss. Und zwar stellen wir das dauernd fest, es geht dem Wolfgang so, das geht dem Heinz so, das geht mir so, dass wir mit unseren Problemen, die wir haben, wenn wir eine Sendung machen wollen, gut aufgenommen werden. Ich habe vor, demnächst was zu machen über batterielose Steuertechnik. Und das möchte ich gerne im Fernsehen zeigen. Wie kann man ohne eine Batterie irgendwie was steuern? Es ist möglich. Und da habe ich jemanden geschrieben, der für die Firma El Taco hier in Deutschland, die kennen wir alle noch von früher, da gab es diese Relais, wo man diese Stoßrelais...
Stromstoßschalter.
Und die gibt es jetzt wahrscheinlich als Stromlosstoßschalter. Das ist ja dann mal interessant, wenn wir sowas erfahren. Entschuldigung. Also ich habe da einen Mitarbeiter ausgemacht und der hat mir dann zurückgeschrieben, nachdem ich ihn gefragt habe, können wir da was zusammen machen? Guten Tag, Herr Back. Als ich Ihre Mail heute Morgen gelesen habe, konnte ich es kaum glauben. Sie und Ihr Kollege, Herr Rudolf, sind mir sehr wohl bekannt, da auch ich bereits in meinen jungen Jahren den Computerclub gesehen habe und ganz fasziniert von Ihren Experimenten gewesen bin. Ich habe zwar vor einiger Zeit davon gehört, dass Sie im Internet weitermachen würden, jedoch habe ich noch keine der Folgen vom Computer Club 2 gesehen. Ich werde das jetzt nachholen. Ich werde alles daran setzen, dass wir in einer Sendung unterstützen, wie Sie schon richtig erkannt haben, muss ich das mit meinem Innendienst abklären, jedoch sehe ich da keine und so weiter, unerwünschten Probleme und so weiter. Ich gebe Ihre Anfrage direkt weiter, damit ich dieses Projekt mit meinem Chef besprechen kann und wenn ich die generelle Zusage haben würde, ich mich melden und sagen können, wie sie gerne hätten und benötigen. So, ist doch toll, ist doch toll. Manchmal kriegt man eine bitterböse Antwort und eine schlampige Antwort. Hier geht's doch wirklich, ist doch toll. Hier will man von Mensch zu Mensch, das ist ein Typ wahrscheinlich, der uns sehr, sehr nahe kommt. Jetzt hat er uns entdeckt. Ich finde es toll, dass wir nicht irgendwo im Leerlauf produzieren müssen, sondern das erreicht Menschen. Und das finde ich so toll.
Ich habe eine Frage an euch. Was bekommt man, wenn man Elektroden aus Kohlefasern nimmt, die mit Lithium-dotierten Kohlenstoff-Nanoröhrchen beschichtet und von Polymerharz umschließt? Dann nimmt man eine Glasfasermatte als Isolationsschicht und eine Carbonhülle darum. Und was hat man dann?
Ja, also das Erste, das war, da war der Edison, der hatte dann eine Glühlampe da mit.
Naja.
Das war so das Erste, sagen wir mal.
Von
so.
Einer Leuchte wie dir habe ich auch nichts anderes erwartet. Du bist also schon auf dem richtigen Weg. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Superkondensator. Dieser Superkondensator hat die Eigenschaften, die wir heute brauchen, um schnell Energie speichern zu können. Unsere Akkus brauchen eine gewisse Zeit, bis sie wieder aufgeladen sind. Aber dieser Superkondensator macht das sehr, sehr schnell. So, und jetzt gibt es eine Gruppe, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das waren, wie viele Firmen das waren, unter anderem herausragend ist Volvo, die haben den S80 umgerüstet und der hat jetzt eine Motorhaube und eine Kofferraumhaube und Türen aus diesem Material. Das ist nicht viel dicker als das normale Blech oder Kunststoff, es ist aber nur halb so schwer, hat aber die gleiche Kapazität wie die Autobatterie. Und dieses Versuchsfahrzeug, was man da jetzt aufgebaut hat, mit dem man da jetzt in die Tests macht, da gibt es übrigens auch PDF-Sachen unter dem Motto im Internet suchen, Verbundstoff-Superkondensator, kann man sich das ansehen. Damit denkt man, dass man vielleicht die Gewichtseinsparung deutlich machen kann, denn im Moment ist es ja so, dass ein Elektroauto Akkus braucht. Akkus sind schwer, erhöhen das Gewicht, hohes Gewicht braucht wieder mehr Leistung und so weiter. Und hier geht's genau in die Gegenrichtung. Also, es gibt immer wieder neue Ideen, immer wieder tolle Ideen und dieses Kohlenfasermaterial da mit diesen Nanomaterialien, mit dem man diesen Superkondensator aufgebaut hat, ich finde, das ist eine wirklich nicht nur witzige, sondern einfach eine geniale Idee, dass man da die Karosserie des Fahrzeuges als Akku nimmt.
Toll. Aber das, was du da gesagt hast, dass die gleiche Kapazität in der Kofferraumhaube, nee, in der Fronthaube drin steckt, wie kann man das denn vergleichen mit einem Akku?
Ja, ein Kondensator, Herr Elektrotechniker, wird in Kapazität gemessen, genauso wie ein Akku. Die Ladungsmenge.
In Fahrrädern. Der wird in Fahrrädern.
Die Ladungsmenge, gemessen. Die da drin steckt, die vergleicht man.
Ja.
Hört sich toll an.
Aha, aha. So dicke Hunde sind das.
Ja, so dicke Hunde.
So dicke Hunde.
Mhm. Microsoft macht ja derzeit wieder Schlagzeilen. Und zwar ist jetzt ja Windows 8.1 freigegeben. Wobei, das ist nicht so ganz richtig. Für den Windows RT, also der auf dem ARM-Prozessor läuft, an sich für Tablets gedacht, der ist erstmal wieder zurückgezogen worden, weil es da Probleme gab. Manche, die das installiert haben, konnten plötzlich nicht mehr booten, ihr Tablet einfach nicht mehr booten. Deswegen gibt es da was Neues. Dass 8.1 nicht ganz problemlos ist, habe ich selber auch gemerkt. Wir haben das mal probiert auf einem 8.1-Rechner in einer virtuellen Maschine. Haben wir versucht, das Netzwerk wieder zum Laufen zu bringen, also aus der virtuellen Maschine wieder ins Internet zu kommen. Waren da bis jetzt noch nicht sehr erfolgreich. Wir müssen da mal schauen, ob der Hersteller, das war in dem Falle VirtualBox, ob der Hersteller da was hat, damit man dann auch weiterhin ins Netz gehen kann. Und so, es ist an sich schade. 8.1 war ja als Verbesserung zu Windows 8 gedacht, aber es scheint denn doch noch zu viele Probleme zu haben. Und wer auf Windows 9 hofft, dass er an sich nächsten Herbst kommen sollte, der wird noch bis 2015 warten müssen. Denn durch die Umorganisation innerhalb von Microsoft wird es da zu Verzögerungen kommen einfach. Außerdem soll die PC-Version von dem gleichen Team entwickelt werden, das auch Windows Phone entwickelt und für die Xbox One zuständig ist. Also muss man mal sehen, wann es eine Verbesserung oder ein Upgrade zu Windows 1 kommt, dass man es wirklich installiert. Ich habe jetzt erstmal davon abgesehen von meinem Rechner, denn
hast du, glaube ich, gut gemacht, Heinz. Denn ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit unserem Webmaster, mit dem Michael Joost, der ja, naja, der genau an diesem Problem beruflich hängt. Das heißt, er arbeitet ja nur in virtuellen Maschinen. Und der hat auch 8.1 abgedatet und hat mir gesagt, jetzt läuft nichts mehr. Jetzt habe ich Programme von meiner Zentrale, denn er arbeitet zu Hause. Er macht alles mit der Zentrale zusammen. Mit denen kann ich gar nicht mehr arbeiten, weil die laufen nicht mehr, seitdem ich 8.1 drauf habe. Und er sucht jetzt, und er sagt jetzt, das wird ein heißes Wochenende, denn ich muss alles umstellen zurück auf die Originaldiskette oder die originale CD auf 8.0. 8.1 kann man nicht verwenden, in seinem Fall. Und da gibt es sicherlich sehr viele andere Fälle. Du hast ja auch von der virtuellen Maschine gesprochen, Heinz. Bei ihm ist es die VMware. Die läuft einfach nicht mehr. Und da kann dieser Betrieb eigentlich, müsste man den zumachen. Oder aber er hat die Chance, über 8.0 vielleicht doch wieder dahin zu kommen.
Ja, das ist jedenfalls ziemlich kritisch, was da im Moment läuft. Wir müssen es weiter beobachten und hoffen, dass denn Microsoft sehr schnell ein Einsehen hat und Patches bereitstellt, damit die neuen Rechner, die jetzt hier auf den Markt kommen, die werden ja alle schon mit 8.1 ausgeliefert, nicht, dass die alle Probleme kriegen, dass zum Beispiel keine virtuellen Maschinen mehr installiert werden können. Das wäre eine Katastrophe, jedenfalls für Leute wie uns.
Ja, ja.
Aber es gibt.
Also ich kann über Windows 8.1 kann ich überhaupt nicht meckern. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich habe überhaupt keine Probleme damit.
Das ist uns vollkommen klar.
Du hast doch nicht geladen.
Nö, ich habe sie auch nicht. Warum sollte ich auch? Im Gegenteil, ich höre nur Gutes. Es hat ja wieder den Button, um es zu beenden oder so. Ich meine, Microsoft macht wirklich was. Ja, ja, richtig. Beim Winzigweich ist es ja so, man muss auf Start drücken, damit man abstellen kann, ja. Ich kann mich erinnern, in grauer Vorzeit habe ich ja auch mit diesem rudimentären Betriebssystem gearbeitet.
Windows 1.1.
Aber es gibt auch schöne Sachen zu berichten. Drahtlose Datenübertragung mit 100 Gigabit pro Sekunde. Das ist doch was. Also das heißt so, in 2 Sekunden kann man eine Blu-ray übertragen oder 5 DVDs übertragen. Und das alles drahtlos. Diesen Rekordversuch haben Wissenschaftler...
Du meinst den Dateninhalt, ja. Die CDs und die...
Nee, zum Beamen sind wir, so weit sind wir noch nicht. Dankeschön für die Korrektur.
Bitte, bitte.
Also die...
Klugscheißmodus aus.
Die Fraunhofer, das Institut für angewandte Festkörperphysik, das IRF und das KIT, also Karlsruher Institut für Technologie, haben einen Versuch gemacht und haben eine Teststrecke aufgebaut, allerdings erstmal nur ein paar Meter lang. Mit denen sind sie in der Lage, 100 Gigabit pro Sekunde wirklich drahtlos zu übertragen. Das Ganze läuft bei einer Frequenz von 237,5 Gigahertz. Und wie gesagt, man ist im Moment nur im Labor auf 20 Meter. Da kommt aber noch einiges, sagen die. Denn das Verfahren soll gedacht sein, um schnelle Datenübertragung über Strecken zu realisieren, die mit Kabel nicht möglich sind. Ich meine, Kabel ist natürlich wesentlich schneller. Die Alcatel-Lucent in Frankreich haben gerade mal auf Glasfasern 31 Terabit pro Sekunde realisiert. Also noch viel schneller.
Also Lichtwellenleiter sind ja keine Kabel in dem Sinne, oder?
Du hast aber Baumaßnahmen notwendig. Du musst die ja irgendwo verlegen, musst also eventuell Erde aufreißen oder Pfosten aufstellen, wo du es dranhängst. Und das ist bei drahtlos ja nicht mehr möglich. Stell mir vor, du hast ein Naturschutzgebiet, du hast einen größeren Fluss oder sowas. Dann ist natürlich das schöner, das drahtlos zu machen oder per Funk zu machen.
Was? Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass vor allen Dingen bei größerer Entfernung die Dämpfung bei Drahtlosübertragung wesentlich geringer ist als die Dämpfung bei einer Kupferader. Denn bei Kupferadern müsste man immense Durchmesser haben, um so hohe Frequenzen übertragen zu können, dass man die Datenmenge überträgt. Den Vergleich zum Lichtwellenleiter vermag ich im Moment nicht einzuordnen.
Ja gut, aber trotzdem, Lichtwellenleiter brauchst du Baumaßnahmen. Ne? Was die Forscher machen, ist, die nehmen ein sogenanntes photonisch-elektronisches Verfahren dafür. Und zwar muss man das so vorstellen, die nehmen 2 Lasersignale mit unterschiedlichen Frequenzen und die werden auf einer Fotodiode überlagert und da entsteht ein elektrisches Signal, das als Frequenz die Differenz der beiden optischen Signale hat. Das sind in dem Falle jetzt bei den Versuchen 237,5 Gigahertz. Also Frequenzüberlagerung kennen wir ja schon aus dem Radio. Und dieses hochfrequente elektrische Signal, das da rauskommt, wird dann anschließend über eine Antenne abgestrahlt. Der Vorteil ist, man kann direkt mit dem Lichtleiter draufgehen. Man muss also nicht wie bisher recht teuer und aufwendig aus dem Lichtleiter in ein elektrisches Signal umwandeln und das dann aussenden, sondern man nimmt direkt das optische Signal, eben über Interferenz entsteht die Frequenz in der Fotodiode, die elektrische Frequenz, und die kann dann direkt ausgestrahlt werden oder direkt gefunkt werden. Auf der anderen Seite, das Empfangen muss natürlich noch mit herkömmlicher elektronischer Schaltung erfolgen. Dafür hat man einen Halbleiterchip entwickelt, der im Prinzip Transistoren hat, die eine sehr hohe Ladungsbeweglichkeit haben. Damit ist es dann möglich, dieses aktive Signal direkt wieder zu dekodieren, zu dekodieren und dann wieder elektrisch einzuspeisen und hat dann da wieder das Signal. Und wie gesagt, das ist dann eben schön gelungen mit einem Versuchsaufbau, leider nur bis jetzt mit 100 Gigabit. Das wäre was zum Beispiel auch, das in MaxSign helfen könnte, damit du nicht denn unsere Audio-Files immer so lange runterladen musst.
Hochladen dauert ja noch länger. Aber beim Sendevorgang habe ich noch etwas nicht verstanden. Ich habe also zwei unterschiedliche Lichtwellenlängen oder Frequenzen, denn das Licht ist ja von der gleichen Natur wie unsere normalen elektromagnetischen Wellen. Und die werden miteinander gemischt, sodass
so eine
Differenzfrequenz entsteht. Hm? Überlagert.
Ja.
Überlagert, nicht gemischt.
Nicht gemischt, die werden überlagert.
Entstehen also keine Summendifferenzen.
Nee, die werden in der Fotodiode überlagert und die Interferenz, die sich bildet, die gibt das elektrische Signal direkt aus der Fotodiode raus. Also die Fotodiode dient als Wandler.
Also keine Überlagerung, sondern, okay. Das heißt, die Fotodiode, die würde dann, welche Frequenz du hast von 234 GHz?
Die wird 237,5 GHz, gibt die ab.
Okay, das ist aber dann auch weit außerhalb des normalen Bandes, was wir mit normalen Antennen empfangen. Wo sind denn da, das sehe ich, ist also im Grunde genommen auch Licht, was da rauskommt?
Ja, es ist klar, elektromagnetische Welle. Und die haben eben in einer Antenne einen speziellen Chip entwickelt, der genau auf diese Frequenz, also der in der Frequenz zwischen 200 und 280 Gigahertz empfangen und dekodieren kann. Also empfangen und wieder ein Signal umwandeln kann, dass man dann eben in Datenströme wieder umwandelt.
Ja, okay, gut, okay, klar. Hast du irgendwo eine URL oder sowas, dass man das Prinzip nochmal genau nachlesen kann?
Es gibt eine Veröffentlichung in Nature, das heißt nature.com, Endphoto, Index.html. Und es gibt natürlich Unterlagen beim KIT auf der Webseite und beim Institut für Festkörperphysik. Außerdem werden wir das mal wieder zusammentragen und dann bei uns auf die Webseite stellen. Da gibt es auch Bilder zu dem Versuchsaufbau, die mir gut gefallen haben, damit man es auch bei uns bei cc2.de nachlesen kann.
Na, ist...
Aber hallo, ich möchte noch was dazu sagen. Da kommen wir ja so langsam in die Nähe von der Teleportation. Ich hatte ein Erlebnis. Ich war auf einer Veranstaltung, und zwar 50 Jahre Abitur in St. Goarshausen. Und dann war ich anschließend im Hotel und hatte eine Fernbedienung, die man nicht fernbedienen konnte. Da konnte ich nur einen Sender konnte ich mir anschauen, und da ging es in der Nacht darum, um die Teleportation, und zwar bei ZDF Info. Und man hat da Informationen zusammen, wie ist das eigentlich, wenn man einen Menschen entmaterialisiert und den dann auf den Weg schickt, des digitalen Weges, und ihn woanders wieder aufbaut. Und da hat man festgestellt, das dauert ja länger als einen ganzen Tag. Und da hat man gesagt, so geht es nicht. Wir sind zu langsam. Wir können doch nicht, wenn er mit dem Flugzeug dahin fliegt, ist er schneller, als wenn wir teleportieren. Und es war immer so ein Japaner da, der hat einen Unsinn erzählt. Und ich konnte kaum einschlafen, weil das war mir eigentlich so interessant, was er da erzählt hat. So ein Unsinn darf man eigentlich nicht ungestraft erzählen dürfen. Aber auf jeden Fall, wir sind noch weit weg von der Teleportation, und alle die sich eigentlich ausgedacht haben. Irgendwann können wir uns beamen. Die warten auf das, was eben der Heinz erzählt hat. Das ist nur ein kleiner Schritt hin zur Teleportation. Ich habe gelernt, man muss das ernst nehmen und irgendwann werden wir alle auf unserer Welt hin und her flitzen, indem wir da in Teleportationstelefonzellen gehen. Ich hab da so einen Film noch in Erinnerung, wahrscheinlich viele Zuschauer auch, wo dann nur eine Fliege mit dabei war und die genetischen Informationen der Fliege wurden dann bei der Teleportation, bei dem Aufbau, bei dem Wiederaufbau auf der anderen Seite mitbenutzt und der Typ, der da saß, hatte ein Fliegenauge und eine Hand mit Fliegenarmen dran. Grausam sah das Ganze aus. Teleportation ist das Stichwort der Zukunft. Na,
also ich sehe überhaupt noch gar keinen Weg, wie man da hinkommen sollte oder könnte. Denn letztendlich muss man ja eine Struktur scannen, um ein Abbild zu erschaffen, ein mathematisches Abbild, ein Datenabbild. Und anschließend muss man diese Struktur ja auflösen. Wenn man dann nur aus Materie, aus irgendwelchen, mit irgendwelchen künftigen 3D-Druckern dann aufgrund dieser gewonnenen Formeln und Daten wieder jemanden zusammenbasteln würde, ich denke, vielleicht wäre so etwas irgendwann mal möglich. Was macht man dann mit dem anderen? Dann hat man erstmal eine Kopie. Da muss man den ja noch auflösen. Also all diese Dinge, all diese Probleme, die sind vielleicht Science Fiction und mögen ja auch Spaß machen, darüber nachzudenken. Nur so weit, wie wir davon entfernt sind, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber zu machen. Im Moment jedenfalls nicht.
Bei Teleportation gibt es...
Ja. Kam auch bei dem Film bei raus, dass es also Gedankenmodelle sind und sonst nichts.
Bei Teleportation geht es ja um Auflösung. Also nicht um Rätselauflösung, sondern um Masse auf einer Seite auflösen, auf der anderen Seite wiederherstellen. Es löst sich im Moment etwas ganz anderes auf, was vielleicht einige unserer Zuhörer noch kennen. Die Firma Data Becker aus Düsseldorf wird 2014 geschlossen. Das ist ein IT-Verlag. Sie haben Fachliteratur vertrieben, sie haben Software vertrieben, sie haben alles Mögliche gemacht, aber jetzt lohnt sich der Laden nicht mehr, sagen die beiden Inhaber, also der Achim und der Harald Becker. Und sie werden zum 31. März 2014 ihren Verlag aufgeben, versuchen teilweise die Sachen, die sie haben, noch zu verkaufen. Und ansonsten ist er zu und die 160 Mitarbeiter, die zurzeit noch da beschäftigt sind, müssen sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. Sie werden teilweise sicherlich mit den Projekten übernommen. Also wurden 1981 gegründet, also etwas noch bevor der Computer Club 1 aktiv war. Und werden 2014, wo der Computer Club 2 immer noch ganz aktiv sein soll, werden sie vom Markt verschwinden. Ein bisschen traurig ist es.
Wir alle kennen die ja. Ich habe sehr, sehr viele Erinnerungen an Data Becker. Und auch in den Anfangszeiten hatte ich oft Kontakt zu ihnen, war oft in Düsseldorf. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Und zwar sind wir von der CeBIT mal in Plaums Posthotel gefahren. Und da war auch der Dr. Achim Becker mit zu Gast. Wir haben dort einen WDR-Computerclub produziert. Und ich habe den Achim Becker interviewt. Ich kann mich noch genau erinnern. Wir sind da eine Treppe heruntergekommen im Gespräch. Und da hat er mir dann in diesem Gespräch gesagt, ja, Intel und Microsoft, die rechnen sich gegenseitig reich. Ich habe ihn dann gefragt, wie er das meint. Hat er gesagt, ja, sobald Intel einen Prozessor bringt, der wieder schneller ist und mehr Speicher adressieren kann, kommt Microsoft mit einem größeren Betriebssystem, was wieder mehr Rechenleistung braucht und mehr Speicher braucht. Und dann kommt Intel und da hat wieder... Und nachdem die Sendung dann gelaufen war, hat er mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, so Wolfgang, ich glaube, ich hätte das besser nicht gesagt. Ich habe so viele böse Anrufe von Intel und Microsoft bekommen, das war vielleicht nicht ganz so gut. Aber recht, lieber Dr. Achim Becker, recht hast du gehabt.
Ja, genau. Ich kann mich auch noch genau daran entsinnen, was wir da eigentlich da verbrochen haben. Wir hatten auch den Herrn Liefen dabei von der Firma Wobis und es war eigentlich recht hochkarätig, was wir da in Flaums Posthotel ein Designer-Hotel, wo wir eigentlich normalerweise gar nicht reingehören. Aber wir haben einfach gesagt,
aber wir haben im März auch vor der Tür gesessen, auf einer Bank im Schnee und haben dort Interviews geführt. Das war scheißkalt.
Ja, genau. Ja, das sind Dinge, die einem hängen bleiben, im Kopf hängen bleiben. Das sind Dinge, die wir gemacht haben und da können wir stolz drauf sein, dass wir das gemacht
haben. Was mir aber auch hängen geblieben ist, dass die Bundesnetzagentur irgendwann mal gesagt hat, Kinder, ihr Provider, ihr Internetdiensteanbieter, ihr Netzanbieter, ihr könnt nicht verlangen von dem Enduser, dass der einen bestimmten Router nimmt. Und was passiert jetzt? 180 Grad, genau die Gegenrichtung. Jetzt sagt die Bundesnetzagentur, die Internetprovider sollen also selbst bestimmen können, ob es sich bei dem Router um ein Endgerät handelt oder ob er Bestandteil des Netzes ist. So, Aussage ist, es sah zum Teil so aus, als ob die Bundesnetzagentur sich bei der formellen Anhörung zum Routerzwang dafür entscheidet, dass das Gerät und nicht die THE-Dose den Netzabschluss bildet. So, wenn ich mir das erkläre und mir so einige andere Sachen daran denke, ich kenne so etwas zum Beispiel, Kabel Deutschland, ich war mal nahe dran, mit denen einen Vertrag zu machen, bis ich dann gemerkt habe, die Fritzbox, die ich von denen zwangsweise aufs Auge gedrückt bekomme, die war zu, da konnte nur AVM rein und natürlich Kabel Deutschland. Und die konnten mir ein neues Betriebssystem draufspielen und alles Mögliche machen. Also Sachen, die ich zusätzlich installiert habe, auch geänderte Betriebssysteme möglicherweise und sonstiges. Und die können dann auch von außen durch diese Fritzbox oder einen beliebigen anderen Router, den ich habe, natürlich auch auf mein Heimnetz zugreifen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht mehr, was macht der Provider. Ich weiß nicht mehr, ist da ein neues Update. Ich weiß nicht mehr, ist da eine Sicherheitslücke. Ich weiß gar nichts mehr. Und das soll jetzt wirklich so sein. Liebe Bundesnetzagentur, ich habe immer große Hochachtung vor euch gehabt, aber denkt nochmal darüber nach. So kann es nicht sein. Ihr nehmt den ganzen Wettbewerb raus. Es gibt keinen Fortschritt mehr. Wenn man sagt, hier, du kriegst so ein Ding an die Wand genagelt, ob das ist rot oder blau oder grün oder wie auch immer ist, was das kann oder was das nicht kann, das kannst du nicht mehr selbst entscheiden. Kinder, so kann es doch nicht sein, oder? Denk doch mal ehrlich nach. Denk doch mal richtig nach. Nimm doch mal den Kopf, das ist das Ding, was da oben zwischen den beiden Ohren ist. Und denk nochmal darüber nach. Es muss doch machbar sein, dass ich ein Kabel ins Haus gelegt kriege oder in die Wohnung und da schließe ich selbst meine Büchse dran an. Beim Telefon hat das ja schließlich auch geschafft. Da gab es ja auch irgendwann mal so einen Telefonzwang. Und dann reichte das Kabel aus. Und jetzt geht er hier den Weg andersrum. Wir drehen doch nicht die Zeit zurück, oder? Werden dann die Räder an euren Autos eckig?
Doch, doch, doch. Das sieht so aus, als kämen wir dahin zurück, wo der Akustikkoppler eine Nummer brauchte und die wurde von der Post nicht verteilt, weil es Interviews von unserer Seite, von der Journalistenseite her gab. Und da hat uns doch ein hoher Postbeamter gesagt, können Sie mir mal sagen, was die Leute mit so einem Ding wollen? Das heißt, da hat man erkannt, wie die Leute denken. Und die gehörten einfach nicht auf diesen Posten, denn es sollte ja irgendwie weitergehen. Und erst als die weg waren, die Post weg war und da eine neue liberalisierte Post da war, da ging es eigentlich auch weiter. Also, das darf doch nicht passieren, dass alles wieder zurückgeht.
Tja, wer weiß.
Ich hätte noch einen ganz kurzen. Der Vatikan wird immer sehr konservativ hingestellt. Allerdings, das kann man nicht unbedingt sagen. Er hat jetzt gerade von der ICANN, also der Internetverwaltung, die Top-Level-Domain .catholic, also .catholic, zugesprochen kriegt. Die katholische Kirche kriegt einen eigenen Top-Level-Domain. Das gilt auch für Kyrillisch, Arabisch und chinesische Schriftzeichen. Und dieser Webauftritt soll eben Institutionen zur Verfügung stehen, die kanonisch anerkannt sind. Also Bistümer, Kirchen, Gemeinden, Orden, katholische Universitäten. Allerdings keinen Bloggern oder Privatleuten.
Auch Limburg? Auch Limburg?
Das müsste man, denn das muss man denn bei dem Vatikan, also der beim päpstlichen Medienrat einreichen und sehen, wie die entscheiden.
Aber viel besser ist es, du reichst deine Anfrage bei unserem Shop ein. Wir sind nämlich am Ende und der Thomas Ritter hat viele Regenjacken und Regenschirme und vor allen Dingen schwarze Tassen. Und dann tun wir den Daumen nach oben und was sagen wir immer, Jungs?
Und? Tschüss. Und ich wünsche mir einen Adventskranzhaken
immer
für 100.000 Euro. Behalten
und sonst nichts.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.